Erntedankfest 2024. Wisst ihr noch, wie es im vergangenen Jahr gewesen ist? Da hatten wir hier den Rundfunkgottesdienst und die ganze Kirche war voll mit viel mehr Mikrofonen als jetzt, mit jeder Menge Technik. Wir waren alle aufgeregt und haben gebannt auf die Lichter geschaut. Noch war rotes Licht, bevor der Gottesdienst anfing, und bei grün ging es dann los. Und dann mussten wir auf die Sekunde genau unsere Musikstücke, unsere Lieder, alle Texte und Gebete über den Äther bringen. Und zigtausend Menschen haben zugehört. Und das hat eben auch bedeutet, wir hatten die Möglichkeit, uns vor zigtausend Menschen zu blamieren. Haben wir aber nicht. Es ist gut geworden und es ist schön geworden und es war für uns alle eine gute Erfahrung. Aber ganz ehrlich, noch ein bisschen schöner finde ich es, ganz normal und entspannt Erntedankfest zu feiern und gar nicht sich viel Gedanken darüber machen zu müssen, wie kommt das in der weiten Welt an, was wir machen. Wir bringen wieder beides zusammen, die Ernte und den Dank. Und das, obwohl wir in einer Gesellschaft leben, in der beides mittlerweile keine leichten Themen mehr sind. Die Ernte, das ist kein leichtes Thema. Das ist ein hochkompliziertes Thema. Und mit dem Dank, da geht es gar nicht so viel anders. Wie haltet ihr es mit dem Danken? Ich erinnere mich an ein Mittagessen vor vielen Jahren. Die Kinder, unsere Kinder, waren noch klein und ich habe vorm Essen gefragt, was wollen wir heute beten? Und da kam dann ganz spontan die Antwort von unserer Jüngsten: Können wir es schaffen? Danke, danke, danke. Und jetzt kann man merken in eurer Reaktion, ob ihr euch auskennt im Kinderfernsehen. Offensichtlich nicht so besonders. Können wir es schaffen? Das war der Spruch von Bob, dem Baumeister. Das waren so kleine Zeichentrick-Filmchen. Und Bob, der Baumeister, der kam dann immer wieder in schwierige Situationen, ob man irgendwas baulich hinkriegen kann. Und dann war seine Frage an die Leute, die dabei waren, können wir es schaffen? Und die Antwort hieß immer, ja, das schaffen wir. Und dann wurde gebaut. Und das wurde immer gut. Können wir es schaffen? Danke, danke, danke. Das ist eigentlich genau richtig. Denn es geht ja immer um beides, um das, was wir schaffen, was wir tun. Und es geht um die Dankbarkeit für Gottes Gabe. Es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. So werden wir es nachher noch singen. Ich muss was tun, aber ich kann gar nichts tun ohne Gottes Tun und Segen. Ich beobachte in meiner eigenen Lebenszeit, wie sehr sich das Verhältnis zu den Lebensmitteln verändert hat. Ich bin 1961 geboren, also Wirtschaftswunderzeit. Aber die Eltern und vor allem die Oma, die bei uns mit im Haus wohnte, die waren noch intensiv geprägt von den Hungerjahren in der frühen Nachkriegszeit. Ich hatte genug und ich hatte gut zu essen, aber meine Oma war in ständiger Sorge, dass der Junge nicht genug isst. Iss was! Wie oft habe ich das zu hören gekriegt? Und sie hat dann auch dafür gesorgt, dass ich was noch zwischendurch zu essen, zwischen den Mahlzeiten kriegte. Am liebsten so, dick Graubrot, dick Butter drauf und dann das über den Zuckertopf gehalten. Und kennt ihr das? Das Allergesundeste war das nicht. Aber so war das damals. In den 70er Jahren, dann haben wir, so ist meine Erinnerung, bedenkenlos alles in uns reingefuttert, was uns die Werbung als gut und wertvoll untergejubelt hat. Und spätestens in den 80er Jahren sind die Leute angefangen, kritisch zu werden. Immer öfter wurden Schadstoffe in den Lebensmitteln entdeckt. Es gab Lebensmittelskandale. Und so war bei unseren eigenen Kindern dann gar nicht mehr die Sorge, dass sie nicht genug essen, sondern dass sie das Falsche essen. Und tatsächlich ist in unserer Familie das Essen ein echt kompliziertes Thema geworden, denn bei unseren Kindern haben sich Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten eingestellt, Zöliakie und Fructoseintoleranz und so weiter, die uns dazu gezwungen haben, dass wir mehrere Diäten gleichzeitig fahren mussten bei allen Mahlzeiten. Anstrengend war das. Und als die Kinder dann groß wurden, so im gehobenen Teenageralter waren und einige auf die Idee kamen, jetzt möchte ich gerne Vegetarier werden, da ist mir ehrlich gesagt der Kragen geplatzt und ich habe gesagt, das war jetzt so kompliziert mit den verschiedenen Diäten für euch. Wer jetzt noch einen Extrawurst haben will, der muss auch selbst dafür sorgen. Heute in den 2020er Jahren ist Nahrungsaufnahme in Deutschland ganz oft ein richtiges Streitthema, ideologisch hoch aufgeladen und kompliziert. Da hören wir einen überraschenden Predigttext für den Erntedankgottesdienst, den die evangelische Predigtordnung vorschlägt. Er steht im 1. Timotheusbrief im Kapitel 4 in den Versen 4 und 5. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Alles ist gut. Du kannst ohne Bedenken alles zu dir nehmen. Nichts ist verwerflich, nichts ist abzulehnen. Du musst nur Gott dafür danken und dann ist es geheiligt. Das ist ja herrlich unkompliziert. Zumindest auf den ersten Blick. Tatsächlich hat schon damals der 1. Timotheusbrief es auch mit einer ideologisch aufgeladenen Stimmung zu tun gehabt in der eigenen Gemeinde. Vielleicht erinnert ihr euch daran, schon der Apostel Paulus hatte es mit Menschen zu tun in den Gemeinden, die bei Essen und Trinken große Bedenken hatten. Ihre Sorge war: Wir wissen ja gar nicht, ob unsere Nahrungsmittel, bevor wir sie gekauft haben, nicht irgendwo in einem heidnischen Tempel den Götzen geweiht wurden. Und Paulus hatte sie beruhigt und hatte ihnen gesagt, ihr müsst gar nicht groß nachfragen, ihr dürft einfach Gott danken und essen. Denn was durch den Bauch geht, das wird eurer Seele keinen Schaden tun. Jetzt hat Timotheus es allerdings mit anderen Leuten zu tun. Nicht mit ängstlichen Seelen, sondern mit fanatischen Asketikern, die nicht nur sich selbst, sondern auch allen anderen in der Gemeinde das Leben damit schwer machten. Das waren Leute, die jeden weltlichen Genuss ablehnten und die das auch unbedingt allen anderen in der Gemeinde ausreden wollten. Die hatten kein schwaches Gewissen. Das waren im Grunde genommen Machtmenschen, die andere unter Druck setzten. Der 1. Timotheusbrief, der entlarvt diese Machtspiele als geistliche, ungeistliche Irrlehren. Und er gibt den Christen einen sehr klaren Maßstab an die Hand. Alles Geschöpfliche ist gut. Nichts, was Gott geschaffen hat, ist abzulehnen. Alles, für das du Gott danken kannst, das kannst du auch genießen. Gottes Wort und das Gebet machen es heilig. Aber ich muss natürlich doch noch mal fragen, was heißt denn das jetzt? Alles geht? Was ist denn mit den Nahrungsmitteln, die schädliche Stoffe enthalten? Was ist denn mit Produkten, deren Herstellung das Klima schädigt? Was ist denn mit Fleischerzeugnissen, die mit Tierquälerei einhergehen? Und was ist mit Substanzen, die süchtig oder krank machen? Kann das alles tatsächlich durch ein Dankgebet den Stempel unbedenklich erhalten? Auf der einen Seite gibt uns der 1. Timotheusbrief eine große Entlastung. Aber dann ist er auch viel anspruchsvoller, als es erst einmal klingt. Dieser Brief erinnert uns an Gottes Schöpfung. Damit schenkt er uns eine große Unbefangenheit allem Geschöpflichen gegenüber. Gottes Schöpfung ist nicht leibfeindlich und sie ist nicht genussfeindlich. Gott selber freut sich ja an dem, was er geschaffen hat. Alle Schöpfung Gottes ist gut, sagt der erste Timotheusbrief. Und warum? Weil Gott selber es so gesagt hat. Gott sah an alles, was er geschaffen hatte, und siehe, es war sehr gut. Also dürfen wir mit der gleichen Freude wie Gott das genießen, was er uns zur Verfügung stellt. Aber dann gehört zu dem Maßstab, den der Brief uns setzt, auch das dazu. Jetzt setz auch wirklich alles, was du genießt, in Beziehung zu Gott. Mach dir das immer wieder bewusst. Du hast es mit Gottes Gaben zu tun. Und für Gottes Schöpfung hat der Schöpfer uns Verantwortung übertragen. Sein Auftrag an uns, über die Schöpfungswerke zu herrschen, so heißt es ja im ersten Buch Mose, der bedeutet keineswegs, dass wir die Schöpfung ausbeuten sollen. Herrschen heißt in der Bibel immer verantwortungsvoll verwalten. Darum hast du auch eine Verantwortung für die Art und Weise, wie Nahrungsmittel angebaut werden oder wie sie gezüchtet werden oder wie sie gehalten werden. Du hast eine Verantwortung für das Tierwohl und für das Klima. Darum muss ich mich selber immer wieder kritisch fragen, steht meine Art und Weise, wie ich die Schöpfungsgüter nutze, überhaupt noch in einem Verhältnis zum Schöpfer, in einem guten Verhältnis? Kann ich vor Gott verantworten, was ich tue? Was ich esse und trinke, das ist nämlich nicht einfach meine Sache. Das kann man ja in letzter Zeit oft hören, das ist meine Sache. Und wir ärgern uns über echte oder angebliche Bevormundung. Bevormundung, das ist übrigens ein schönes Wort, da kann man mal drüber nachdenken. Dabei sind es gar nicht in erster Linie bestimmte Parteien, die uns auf den Teller gucken. Was ich esse oder trinke, ist wirklich nicht meine Sache. Es ist immer Gottes Sache. Es ist seine Schöpfung, die ich genieße. Darum bin ich ihm auch verantwortlich dafür. Stichwort verantwortlich. Machst du noch irgendwelche Wörter vor dem Essen? Oder ist dir das Essen nicht mehr der Rede wert, der Dankrede? Vielleicht kann man sich vor der Verantwortung auch drücken, indem man keine Wörter mehr macht vorm Essen. Und dann ist das Essen und Trinken noch einmal und in einem anderen Sinne nicht einfach meine Sache. Da steht, es wird geheiligt durch das Gebet. Und für das Wort Gebet steht da im griechischen Urtext ein ungewöhnliches Wort, das sonst gar nicht dafür gebraucht wird. Und dieses Wort bedeutet eigentlich Zusammentreffen oder gemeinsame Unterredung. Und erst in diesem Sinne dann auch Gebet. Eigentlich müsste man das treffend übersetzen, es wird geheiligt durch gemeinsames Gebet oder Gebetsgemeinschaft. Jetzt ist ja längst nicht jeder von uns in Gemeinschaft. Mancher sitzt einfach auch allein vor seinem Teller. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir uns beim Dankgebet immer bewusst sind, da sind noch viele, viele andere Menschen, die auch zur Schöpfung gehören. Denn die Schöpfungsgaben stellt Gott nicht allein mir zur Verfügung. Darum soll ich beim Dankgebet auch die im Sinn haben, die ebenfalls gerne satt werden wollen. Und vielleicht lohnt es sich, sich das mal ganz praktisch vorzustellen. Ich sitze nicht allein am Tisch. Da sind noch viele, viele andere. Ich kann sie nicht sehen, aber da sind noch viele, viele andere mit an Gottes großem Tisch. Da kann ich nach dem Dankgebet nicht einfach alles allein aufessen. Kommt der Dank von Herzen, dann wirst du auch ein Herz haben für die, die unsichtbar immer mit dazugehören zur großen Tischgemeinschaft in Gottes Schöpfung. Ein letzter Gedanke. Alles, was Gott erschaffen hat, ist gut, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Da steckt ein Hinweis drin, auf die jüdische Art vor dem Essen und Trinken zu beten. Fromme Juden sprechen vom Essen eine Broche, das heißt einen Segen. Der heißt auf Hebräisch so, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Also, gesegnet seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der du die Erde Brot hervorbringen lässt. Und dann vom Trinken, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Gesegnet seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der die Frucht des Weinstocks geschaffen hat. Also nicht Brot und Wein oder Essen und Trinken werden in diesem Gebet gesegnet, sondern Gott wird gesegnet. Die ganze Hauptaufmerksamkeit, die gilt gar nicht dem Essen oder Trinken, gilt nicht den Gaben, sondern sie gilt dem Geber. Ihm gebührt alles Lob und aller Dank. Heute am Erntedankfest und alle Tage. Und jetzt frage ich nochmal, können wir das schaffen? Übt es immer wieder. Danke, danke, danke. Amen.